Ja, hallo liebe Info-Lore am Freitag, HörerInnen. Wir haben den 24. November und wir berichten heute über die Zeitschrift Fiasco. Das Fiasco ist eine kritische Zeitschrift gegen das Migrationsregime und wir haben uns mit zwei Mitwirkenden getroffen und ein Interview mit ihnen gemacht. Sie erzählen über die Entstehung der Zeitschrift, was sie unter dem Migrationsregime verstehen. Und es gibt einen Einblick in die nächste Ausgabe, welche ungefähr im Januar erscheinen wird. Mehr erfahrt ihr dann im Interview in unserem Hauptteil. Jetzt kommen wir aber zuerst zu den Kurznews, denn es ist wieder einiges geschehen in dieser Woche.
Freitagsinfo, Laura. Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir kommen zu den Kurznews. Als erstes möchte ich euch einen Ausschnitt eines queer-feministischen Kommuniqués vorlesen, das zur Demo Oisis Quartier, Oisis Stadt herausgegeben wurde. Gefunden habe ich dies auf barrikade.info. Queer-feministische Sichtweise auf die Stadtentwicklung heißt, eine herrschafts- und systemkritische, radikale Sichtweise zu praktizieren. Diese Sichtweise vertritt nicht nur Interessen einer weißen, christlich sozialisierten Mittelschicht-Cis-Frau. Sie greift alle Aspekte unterdrückender, hierarchischer Machtmechanismen und Herrschaftssysteme unserer Gesellschaft auf und an und bricht mit jeglicher Normierung. Dazu werden die Klassenfrage, wirtschaftliche, patriarchale, sexistische Traditionen, Religionen, Genderbinarität, sexuelles Begehren, Hautfarbe, migrations- und umweltpolitische Ansätze und tausend mehr mit einbezogen. Stadtentwicklung ist ein Normierungsprozess, der gnadenlos alles ausradiert, was nicht Teil der staatlichen und gesellschaftlichen Norm im Interesse der Herrschenden entspricht. Queeres, welches in sich ein Bruch mit der Norm darstellt, hat dabei keinen Platz und bedroht das Bestehende. Queer ist nicht einfach eine weitere Kategorie, welche in die Liste der bereits vorhandenen Kategorien aufgenommen werden kann. Queer ist eine Position, die im Widerstand lebt gegenüber dem, was uns als Norm vorgeführt wird und somit Sicherheit und Stabilität vorgaukelt. Normierung ist jedoch das, was uns zu Gefangenen von wirtschaftlichen, kolonialen, patriarchalen und bürgerlichen Interessen macht und uns täglich zerstört.
Normierung wird auch in der Stadtentwicklung als ein Machtmittel eingesetzt und praktiziert. Gesetze, Überwachung und Kontrolle bestimmen unser Verhalten in öffentlichen Räumen, genauso wie die Architektur und die vorgegebenen, dazugehörigen Soziokultur. Verbote, Gebote wie Sitten, Verdrängung, die Aufteilung in Bezirke, die Unterscheidung von Räumen, Gebieten, Häusern und Quartieren nach Funktionen, Shoppingcenter und Shoppingmeilen, Verkehrsplanung, befriedete Besetzungen und weiteres führen dazu, dass uns Normalität in jedem Moment aufgezwungen wird. Das Machtgefüge als solches, aber auch als die subtilen Machtmittel, in denen Normierungen produziert und reproduziert werden, gilt es aus queerer Perspektive anzugreifen und zu verändern. Die Komplexität, welche uns umgibt, ist einer der Gründe für die Lethargie und das Gefühl der Machtlosigkeit im Zusammenhang mit dem Unglauben, je etwas am Gekannten und Bestehenden verändern zu können. Wir wollen nicht behaupten, das Problem zu kennen oder die Lösung zu wissen. Doch denken wir darüber nach.
So, wir kommen zu einer weiteren Kurznews. Und diese dreht sich um das Thema Knast und Repression. Genauer gesagt um einen Streik im Gefängnis Thorberg. Gefunden haben wir dies auf barrikade.info. Seit letztem Freitag, das war der 17. November, streiken um die 50 Gefangene im Gefängnis Thorberg im Kanton Bern. Laut den bürgerlichen Medien fordern sie mehr Lohn, stärkere Privatsphäre und mehr und besseres Essen. Am Montag stürmte eine vermummte Polizeieinheit mehrere Knastzellen und führte 9 der Streikenden ab. Laut den bürgerlichen Medien befinden sich 4 davon im Bunker. Und die anderen 5 wisse Mensch nicht, wo sie hingebracht wurden. Allen streikenden Gefangenen wurde den Kioskbesuch, den Spaziergang und weitere Dinge verwehrt. Laut den bürgerlichen Zeitungen wollen ab heute, das wäre dann der Mittwoch, der 22. November gewesen, 40 Gefangene in den Hungerstreik treten. In der Schweiz sind Gefangene gezwungen, im Gefängnis zu arbeiten. Dies zu einem lächerlich tiefen Lohn. Firmen nutzen dies aus und lassen ihre Produkte im Gefängnis produzieren und verpacken. So können sie ihre Produktionskosten tief halten.
Gründe für einen Streik im Gefängnis sehe ich genug. Doch leider habe ich alle Infos nur aus bürgerlichen Medien. Oft genug werden von ihnen Proteste verdreht oder und verkürzt dargestellt und sie berichten ganz klar aus der Perspektive des Staates und nicht der Kämpfenden. Auf jeden Fall wären Informationen aus der Perspektive der Streikenden sehr interessant. Ich solidarisiere mich mit den selbstbestimmten Kämpfen gegen Knäste aller Art und wünsche den Streikenden viel Kraft in ihrem Kampf. Da Gefängnisse vor allem auch um eine Isolation gegenüber dem Rest der Gesellschaft bemüht sind, ist es gerade in Zeiten von Revolten und Aufständen in den Knästen umso wichtiger, diese von der anderen Seite der Mauer aus zu unterstützen und weiterzuführen. Noch eine Anmerkung vom Barrikade.info-Kollektiv. Der Staat versucht uns durch das Einsperren in Knästen voneinander zu trennen, aber auch uns von den bestehenden Kämpfen zu isolieren. Um diese Isolation zu durchbrechen, schicken wir auf Anfrage regelmäßig alle neuen Artikel, die auf Barrikade.info publiziert werden, in den Knast. Kennst du Menschen, die sich über so einen Versand freuen würden? Musst du selber in den Knast? Dann schreib uns eine Mail an barrikade@immerda.ch.
Und wir bleiben beim Thema Repression und gehen aber heute ins Ausland, nämlich genauer gesagt nach England und einen Aufruf von ABC Bristol. Solidarität und Unterstützung für die anarchistische Gefangene Sam. Gefunden haben wir diese auf contrainfo.sbif.net und ergänzt haben wir dies mit Infos von ABC Wien und ABC Bristol. Ein Aktionsaufruf zur Unterstützung der anarchistischen Gefangenen Samantha Folder. Sam Folder ist eine anarchistische Gefangene, die momentan wegen einer lebenslangen Haftstrafe in England im Gefängnis sitzt. Sam ist Betroffene eines Justizirrtums und seit über 10 Jahren in Haft. Sie arbeitet momentan mit dem Cardiffer Universitätsprojekt für Unschuldige zusammen, um ihre Berufung vorzubereiten. Bei Sam wurde 2016 Krebs diagnostiziert. Aufgrund des Versagens der Her Majesty's Prison Service, auf Deutsch die Gefängnisverwaltung ihrer Majestät, und den Einsparungen durch das private Gefängnisunternehmen Sodexo hat sie noch keine medizinische Versorgung erhalten. Das Bristoler ABC bittet Gefährtinnen, Sam während dieses Kampfes für medizinische Versorgung und Freiheit und Kraft Genesung zu wünschen. Schickt bitte Briefe, organisiert Solidarität und achtet auf Aktionswarnungen, damit weiter Druck auf die Autoritäten ausgeübt wird, sofort mit der erforderlichen Krebsbehandlung zu beginnen. Wir kommen jetzt zu einem kurzen Interview oder auch eine Selbstvorstellung von der Unterstützungswebseite.
Mein Name ist Samantha Folder und ich bin Betroffene eines Justizirrtums. Ich bin 54 Jahre alt, ich bin zum Minimum 24 Jahren verurteilt wegen Mordes an meinem besten Freund. Ich habe bisher 10 Jahre von dieser Strafe abgesessen. Ich bin Anarchistin. Meine Leidenschaft ist Musik. Ich wurde im Fürsorgesystem aufgezogen. Ich bin homosexuell. Ich liebe das Leben. Ich habe ein buntes Leben gelebt. Ich war drogenabhängig und Alkoholikerin. Ich habe viele kleine Vergehen begangen, um meinen Gewohnheiten nachzugehen. Ich war täglich Ziel von Polizeimaßnahmen.
Was passierte bis zu deiner Verurteilung?
Ich wurde Ende Mai 2007 festgenommen für den Mord an David Emery, mein besten Freund. Während ich in Gewahrsam war, konnte ich mich nicht an meinen Aufenthalt am 10. April erinnern, obwohl ich kooperativ war und mit mir klar war, wenn ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte ich eine große Menge an Alkohol, Benzodiazepin und Methadon genommen und hatte einen Blackout an diesem Tag. Ich bin in einem Park viele Meilen von seinem Haus entfernt aufgewacht. Die Polizei entschied dann, dass ich während des Blackouts in sein Haus zurückgekehrt sein könnte. Ich konnte das nicht abstreiten, da ich tatsächlich nicht wusste, wo ich war. Trotzdem weiß ich, dass ich ihm nie wehgetan hätte, in irgendeiner Art und Weise. Ich hätte kein Motiv, ich liebte David als Freund und schätzte unsere Freundschaft. Es gab viele Dinge, die dazu führten, dass ich zur Polizei gegangen bin und viele Gerüchte, die ich ihnen in einer Befragung erzählen könnte. Aber wegen meinem Hass gegenüber Autoritäten und einfach weil ich so bin, wie ich bin, habe ich nichts von den Gerüchten erzählt. Wenn ich rückblickend die Wahrheit oder das Wenige, was ich wusste, erzählt hätte, dann wären meine Chancen besser gewesen, da ohne eine Verurteilung rauszugehen. Aber ich werde auf der Webseite mehr zu den Umständen meiner Festnahme schreiben. Die Zeit von 24 Jahren von meinem Verurteilungsdatum an bedeutete, dass ich 24 Jahre nach meiner Verurteilung Anspruch habe für einen ersten Antrag für offenen Vollzug. Da ich aber unschuldig bin und das auch immer verteidigen werde, werde ich niemals entlassen, da von mir erwartet wird, dass ich Kurse besuche, um meine Reue zu zeigen und Gefühle für die Familie des Opfers, obwohl er gar keine Familie hat. Von mir wird außerdem erwartet, dass ich an meinem Drogen- und Alkoholkonsum arbeite, da der Staatsanwalt die Jury während des Prozesses davon überzeugt hat, dass der Mord nicht passiert wäre, wenn ich nicht Drogen und Alkohol konsumiert hätte. Ich möchte festhalten, dass ich 36 Jahre betrunken und stoned war und ich habe nur einmal einer Person physische Verletzung aus Gründen der Selbstverteidigung.
Genau, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus diesem Interview. Falls ihr mehr Infos zu ihrem Berufungsprozess haben möchtet oder auch sonst zu Sam Folder, dann geht doch auf freedomforsam.org oder schreibt an bristol_abc@riseup.net.
Ja, wir kommen noch zur letzten Kurznews, nämlich zu Hamburg. Telekom-Fahrzeug angezündet, gefunden auf Chronik und aus dem Herzen der Festung.noblox.org. Inspiriert durch die militante Bereitschaft unserer GefährtInnen in Griechenland, der herrschenden Ordnung einen dauerhaften Dorn im Auge zu sein, sabotierten wir am vergangenen Nacht ein Fahrzeug der Telekom mit Feuer. Der 17. November ist ein historischer Tag, der anarchistische und linken Strömung in Griechenland auf die Straße treibt. Als die Führung der Militärjunta am 17.11.1973 entschied, die besetzte Polytechnische Universität von Athen mit Panzern zu stürmen und dabei mehr als 20 Menschen das Leben raubte, ebnete sie einen Teil des bis heute andauernden Fundaments der antiautoritären Bewegung in Griechenland.
Am 17. November wird traditionell mit Mollis und Steinen an die Opfer der damaligen Katastrophe erinnert. Die anarchistische Subversion erlaubt es uns, auch von Hamburg aus Solidarität mit den kämpfenden Freunden in Athen zu zeigen. Wir lehnen es ab, in nationalen Grenzen zu denken. Daher ist ein Tag wie der 17. November ein Tag, der nicht nur in Griechenland für Aufruhr sorgen sollte, sondern auch hier. denn es interessiert uns nicht, ob die Feinde Griechisch oder Deutsch sprechen. Denn das Feindbild an sich ist das Problem, der Bulle an sich ist das Problem, der Staat an sich ist das Problem, die Herrschaft an sich ist das Problem. Und wie die Herrschaft allgegenwärtig ist, so ist auch unsere subversive Handlung allgegenwärtig. Die Feinde der Freiheit sind überall zu finden. Mensch muss nur die Augen offen halten. Die Deutsche Telekom versorgt die Handlanger des Staates mit hochentwickelter Technologie aus und macht die Schweine von Polizei, Grenzschutz und Schließer handlungsfähig. Die Aufrechterhaltung der Macht ist wie ein Uhrwerk. Unsere Aufgabe ist es, zu sabotieren, damit im Schatten der Zerstörung endlich wieder frei geatmet werden kann, um Luft zu holen für ein weiteres Aufbegehren. Um mit den Worten der Telekom Werbung zu sagen, für eine Welt ohne Grenzen. Das war ein Kommuniqué einer anarchistischen Gruppe. Und wir kommen nun zum Song von Nina Simone, Work Song.
Genau.
Breaking rocks out here on the chain gang, cause they done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on the chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working.
Ja, wir sind zurück im Studio. Ihr hört immer noch Infolora am Freitag. Falls ihr alte Sendungen nachhören möchtet oder euch informieren möchtet oder auch die letzten Dispute unseres Radios anlesen möchtet, dann geht auf infolora.noblogs.org und wir kommen jetzt zum Hauptteil.
infolorafr.noblogs.org.
Genau, infolorafr.noblogs.org. Wir kommen zum Interview, das wir mit zwei Mitwirkenden der Zeitschrift Fiasco gemacht haben. Und zwischendurch hört ihr immer wieder die Musikwünsche der zwei interviewten Personen. Wir wünschen viel Spaß.
Ja, wir sitzen jetzt hier mit zwei Menschen, die bei dem Fiasco mitmachen. Und am einfachsten wäre es mal für unsere HörerInnen kurz zu erklären, was ist dann die Zeitschrift Fiasco?
Die Zeitschrift Fiasco besteht aus diversen Texten, die von unterschiedlichen Autoren eingebracht werden. Sie befasst sich vor allem mit dem Migrationsregime und versucht, kritische Auseinandersetzung und Kritik an Strukturen, die das Migrationsregime erhalten, zu hinterfragen und dadurch Aktionen gegen das Regime, so wie es momentan besteht, zu stärken. Also es gibt Texte in ganz unterschiedlicher Form, es gibt informative Texte, es gibt Erlebnisberichte, Poesie, Comics, Fotografien, Zeichnungen, also in ganz unterschiedlicher Art können eigentlich alle Menschen, die sich mit dem Editorial anfreunden oder dazu beitragen wollen, hier Informationen bereitzustellen, können eigentlich zum Kollektiv kommen und einen Beitrag vorschlagen. Und es ist in dem Moment wie eine Informationsplattform und ein Ort der Reflexion. Und dazu kommt eben der Austausch, der uns sehr wichtig ist, und der Diskurs, der im Kollektiv stattfindet, weil wir alle gemeinsam Texte diskutieren und uns inhaltlich mit dem, was kommt, auseinandersetzen. Und dann soll es aber nicht nur bei der gedruckten Zeitung bleiben, sondern es gibt diesen Diskussionsabend zu jeder Ausgabe, wo wir vor allem den Austausch und Ideen und vielleicht angedachte Alternativen diskutieren wollen.
Vielleicht kurz zu diesem Diskussionsabend. Ihr habt jetzt schon 2 Ausgaben rausgegeben. Wie war dieser Abend? Was war die Resonanz? Wie waren die Diskussionen? Gibt es da Sachen, die ihr irgendwie den Zuhörerinnen mitgeben wollt?
Ja, wir teilen uns oftmals eigentlich zu den Texten auf. Spannend ist auch, zu welchen Texten am meisten Interesse besteht. Das sind dann meistens nicht die, die uns eigentlich am meisten interessieren. Die Diskussionen sind teilweise oberflächlicher oder gehen dann je nach Zusammensetzung dann auch einfach in die Tiefe. Manchmal bleibt es beim Theoretischen, manchmal ist die Suche nach etwas Praktischem stärker da.
Und die Zeitschrift Fiasco, die erscheint in Deutsch oder noch in anderen Sprachen?
Genau, also jeder Text erscheint in 2 Sprachen. Wenn die Sprache, wie sie der Autor verfasst hat, Deutsch ist, wird es noch auf Englisch übersetzt und alle anderen Sprachen werden auf Deutsch übersetzt.
Und es kann vorkommen, dass so die Leserinnen die Texte doppelt lesen und diese eigentlich ungewollte Doppelung führt dann zu einer Irritation und nebst der Verwirrung wird aber so auch auf die Verständlichkeit oder die Sprache sensibilisiert.
Okay, und wie ist die Zeitschrift Fiasco entstanden?
Die Intention zu einem solchen Zeitungsprojekt entstand von Menschen auf der Suche nach Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten, vor allem auch nach weiteren Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten gegen das Migrationsregime. So die Wut und der Unmut und auch das beklemmende Gefühl, nicht handeln zu können gegen die herrschenden Zustände, ließ uns alle eigentlich in der Vergangenheit eine Reihe von unterschiedlichen Interventionsmöglichkeiten anstreben oder aufgreifen. Aber dazu kam dann das Bedürfnis, so in Anführungszeichen etwas in den Händen zu haben. Also in dem Sinne von einer möglichen Sichtbarkeit, also nicht nur das erfahrene Wissen in einem kleinen Kreis von Beteiligten zu teilen, sondern auch gegen außen zu tragen, was sonst bei vielleicht politischen Interventionen oder Aktionen oftmals von den bürgerlichen Medien unzufrieden oder gar nicht aufgegriffen wurde. Und somit eigentlich einen öffentlicheren Diskurs, also schon bestand, einen wirklichen und kritischen Diskurs in unserem Sinne entstehen zu lassen.
Du hast jetzt gesagt, das unter die Menschen bringen, wie macht ihr das im Fiasco? Also legt ihr die Zeitung auf oder geht ihr die aktiv verteilen?
Wir verteilen die Zeitschriften an Treffpunkten, Cafés, Camps, Schulen und sie werden in andere Städte geschickt. Und dabei sind so die in Anführungszeichen einschlägigen Orte oftmals in der Unterzahl. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht so viele gibt. Aber der Fokus liegt auch darauf, Menschen diese Zeitung oder vor allem einen kritischen Diskurs näher zu bringen, die das sonst noch nicht so in ihrem Alltag leben und das durch das Verbreiten sollen unterschiedliche Interessierten Zugang dazu bekommen.
Was ist die Auflage, die ihr habt mit der Fiasko?
750.
Und mit den ganzen Kosten, ihr verteilt diese ja für lau. Wie macht ihr das? Habt ihr da eine Idee oder seid ihr da alle persönlich beteiligt?
Ja, einerseits arbeiten wir eigentlich von Anfang an bis zum Ende, also auch in der Produktion arbeitet das Kollektiv mit. Aber also dadurch, da wir alle Arbeit in dem Sinn freiwillig machen, sind eigentlich nur noch die Materialkosten.
Genau, und das Frontblatt wird siebgedruckt und der Inhalt wird von einer Digitaldruckerei gedruckt und dadurch, dass sie sich auch solidarisch zeigen, begrenzen sich die Kosten auf ein Minimum. Und es gibt Menschen, die sich auch finanziell sozusagen solidarisch zeigen und uns einen finanziellen Zuschuss geben. Genau.
Ihr habt jetzt zwei Nummern geschrieben. Wann hat das Projekt angefangen, genau?
Also im Herbst 2016 gab es eigentlich so eine erste Phase, wo vor allem das Editorial herausgearbeitet wurde. Also in dieser Phase hat man sehr viel untereinander diskutiert. Man wusste, man wollte dieses Magazin machen, aber wollte wie einen gemeinsamen Konsens, der jetzt so wie die Basis ist für das Magazin. Und nach dieser ersten Phase wurde eigentlich die erste Ausgabe erarbeitet, die im April 17 rauskam. Genau, sind wir im August kam die zweite Ausgabe und wahrscheinlich so im Januar, Ende Januar, wird die dritte Ausgabe kommen.
Ihr hört den ersten Wunsch der zwei Mitwirkenden von Fiasko, nämlich Major Lazer mit Get Free.
Verloren am Freitag und wir sind mitten im Interview mit zwei Mitwirkenden vom Fiasko.
Hat sich jetzt da von der ersten zur zweiten Ausgabe schon sehr viel verändert oder habt ihr jetzt euch als Kollektiv noch mehr vertieft und zum Beispiel mehr in eine Richtung gegangen, die ihr thematisch noch genauer beleuchten wollt?
Also ich glaube, so im Kollektiv hat sich einiges verändert. Es ist ein offenes Kollektiv. Mhm. Und Leute, die am Anfang dabei waren, sind ausgestiegen, neue sind dazugekommen. Das ist wirklich ein offener Prozess, genau. Und also die Texte sind sicher von der ersten zur zweiten Ausgabe vielfältig, also es wurden mehr und es sind einfach vielfältige Formen. Also inhaltlich befassen sie sich immer noch mit dem Gleichen, aber es gibt mehr, also theoretische Texte und Erfahrungsberichte und verschiedene Arten von Illustrationen. Und es wurde auch endlich auch mehr mit direkt betroffenen Personen kamen Inputs. Mhm. Wir wurden von mir angeschrieben und dieser Kontakt ist irgendwie gestärkt worden.
So inhaltlich kann auch noch die Reflexion der eigenen Rolle und der Position genannt werden, die aufgegriffen wurden und eben die vermehrte Zusammenarbeit mit Menschen, die sich in der Asylmaschine befinden oder die da bereits daraus ausgespuckt wurden.
Kannst du vielleicht diese Frage für unsere Zuhörerinnen erläutern, was bedeutet die eigene Rolle für euch? Mit was setzt ihr euch da auseinander?
Ja, ein großes Schlagwort sind die eigenen Privilegien, der Umgang damit. Dann aber auch gefühlsmäßiger, so der Umgang mit einem Schuldgefühl, einem schlechten Gewissen und dann trotzdem aber noch in einer Handlungsmöglichkeit zu bleiben oder eine handelnde Rolle zu behalten. Genau, dazu gab es auch in der zweiten Ausgabe einen Text.
Und ihr habt jetzt am Anfang oder auch während dem Interview davon gesprochen, dass das Ganze in einem offenen Kollektiv erarbeitet wird. Wie setzt sich das auseinander? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie viele Menschen sind da beteiligt? Wie oft trefft ihr euch, bis so eine Ausgabe dann druckreif ist?
Ich würde sagen, sind so zwischen 8 und 12 beteiligte, eng beteiligte Menschen. Wir treffen uns alle 2 Wochen. Und nachdem eine Ausgabe rausgekommen ist und der Diskussionsabend reflektiert wurde, kommt das Sammeln der ersten Texte zusammen. Glücklicherweise war es bis jetzt immer so, dass wir schon eine große Anzahl von Anfang an immer hatten, weil das Interesse irgendwie auch groß ist. Und von der Zeit her dauert es vielleicht ja so 5 Monate. Oder wir haben mal angesagt, dass es 4 Zeitschriften im Jahr gibt und das halten wir eigentlich nicht ein. Es sind mehr so 2, 3, das heißt, es dauert so 4 bis 6 Monate.
Ich habe so das Gefühl, das ist auch noch so, also in der Entstehung oder im Werden, das kann man irgendwie gar nicht so noch klar. Also auch einige Leute schreiben Texte, kommen dann an ein paar Sitzungen für diese Ausgabe, steigen wieder aus. Also es ist irgendwie so 12 Leute, das ist irgendwie sehr so
relativ.
Oder es ist so in Veränderung ständig. Und auch wie die Leute dann mitarbeiten, oder die übernehmen so verschiedene Aufgabenbereiche. Manche sind irgendwie überall drin, manche sind so für bestimmte Bereiche. Und dann werden sie wieder abgelöst von jemandem. Also es ist wirklich sehr offen. In meinem Verständnis.
Aber es kommen vor allem Menschen auf euch zu und bringen Beiträge. Und nicht ihr geht jetzt noch zusätzlich auf Menschen zu, die ihr persönlich kennt und findet sie, ja, schreibt doch über das, was wir letztens diskutiert haben oder über die Erfahrungen, die ihr gemacht habt.
Es kommt beides vor.
Beides, ja. Das Ganze dreht sich ein bisschen um das Migrationsregime oder vor allem um das Migrationsregime. Was versteht ihr darunter?
Das Migrationsregime, wir verstehen eigentlich diesen ganzen Apparat darunter, der versucht, die Migration oder die Menschen, die irgendwie sich bewegen wollen, in gewisser Weise zu steuern und zu gestalten und Grenzen aufziehen, die Leute einsperren und ihnen eigentlich ihr menschliches Leben verunmöglicht. Und dadurch werden die soziale Ungleichheiten also wie aufrechterhalten, oder? Dieses Ganze, wie so ein Apparat. Und das Regime verstehen wir oder bedeutet in dem Sinn auch nicht so, dass es wie ein Akteur gibt, der das irgendwie aufrechterhält, sondern es sind so komplexe Zusammenhänge von der Wirtschaft, von irgendwie Regierung und Staat, die da irgendwie zusammenwirken und es gibt wie nicht so eine klare Aktion oder so ein klarer Initiator von dem Ganzen, sondern es ist wie so eine Großstruktur, die wie auch Auseinandersetzung braucht, um die überhaupt ein bisschen besser zu verstehen und auch besser zu verstehen, wie man sich dagegen wehren kann, weil es eben nicht nur irgendwie so ein dualer Zusammenhang ist, sondern ganz viele verschiedene Akteure darin gibt. Und genau, wenn man sich dagegen wehren will, wie an diesen vielen verschiedenen Fronten sich wehren muss.
Ja, und wie auch bei anderen Herrschaftsformen zeigt auch das Migrationsregime seine Brutalität und aber auch seine Ungreifbarkeit, so die dezentralen Kräften, die irgendwie versuchen, Logiken aufrechtzuhalten, aber auch ganz klar im Zusammenhang mit irgendwie kapitalistischen und auch diskriminierenden Momenten oder Stärken oder steht und eben auch so, dass die unendlichen Akteuren und das Strukturelle verschafft dem Regime eigentlich eine Komplexität, die es eigentlich erschwert, es einerseits zu greifen und aber auch so zu bekämpfen.
Genau, und also sicher gehört auch dazu, dass die Machtverhältnisse völlig ungleich sind, genau. Also das es ist irgendwie so komplex und trotzdem gibt es irgendwie klar so unten und oben in diesem Regime.
Ich hätte noch einen Textausschnitt, der so der Teilaspekte von Migrationsregime oder Migrationsregime aufzeigt. Ich werde ihn kurz vorlesen.
Den habt ihr veröffentlicht?
In der ersten Ausgabe. Titel ist Weitere Drittstaat Ausschaffung in Basel. Zur Kenntnis genommen. Mitte November 2016 wurde ein junger Mann mittels eines Sonderflugs nach Guinea deportiert. Auf dem Flug befanden sich ungefähr 20 weitere Menschen, die nach Guinea und Gambia ausgeschafft wurden. Während des gesamten Fluges waren sie am ganzen Körper gefesselt und auf einen Rollstuhl fixiert. Begleitet wurden sie dabei von einer Entourage von über 40 Personen, Polizistinnen, Mitarbeiterinnen des Migrationsamtes sowie Mitarbeiterinnen der Antifolterkommission. Umar lebte als illegalisierter Mensch jahrelang in der Schweiz und wurde bei einer Personenkontrolle festgenommen, da er keinen gültigen Ausweis vorweisen konnte. Während seiner Zeit im Knast hat Umar sich mehrmals seiner Ausschaffung widersetzt. In seinem Heimatland drohen ihm Folter und eine weitere Inhaftierung. Zum Zeitpunkt der Ausschaffung befand sich Umar mit Unterbrüchen seit über 17 Monaten in Ausschaffungshaft. Da die maximale Dauer dieser Haft in der Schweiz auf 18 Monate beschränkt ist, war dieser Ausschaffungsversuch für die Schweiz die letzte Chance, ihn auszuschaffen.
Und diese Ausschaffung wurde da vollzogen und habt ihr noch Kontakt mit ihm? Oder?
Ja. Teilweise haben wir Kontakt auch mit ihm angekündigt. Und es geht natürlich um viel mehr als um diesen Teilaspekt und es geht auch nicht nur um so diese klar sichtbare Gewalt, sondern auch um die strukturelle Migrationsregime, aber das ist ein klares, doch noch greifbares Beispiel vom Ausmaß der vom Migrationsregime.
Ja, genau. Also irgendwie auch so, also die prekären, der prekäre Aufenthaltsstatus für gewisse Leute, aber dann auch so prekäre Arbeitsbedingungen oder also es so zeigt sich ja so irgendwie vielfältig, genau. I just wanna be, I just wanna be.
jetzt in dieser Vielfältigkeit der Unterdrückung, wo seht ihr für euch selber eine Interventionsmöglichkeit, gegen dieses Migrationsregime anzugehen?
Also das Fiasko versucht sicher irgendwie durch Reflexion und Information ein Bewusstsein dafür zu stärken und auch selbst wie mehr Klarheit darüber zu finden, wo sind überhaupt so Orte, an denen Aktionen stattfinden können, die einen Widerstand gegen das zeigen. Genau, und das kann ja auch, also das kommt in den Texten, im Idealfall bewirkt es etwas bei den Leuten, wenn sie das lesen oder sie kommen an den Diskussionsabend. Und dann andererseits ist es wie auch eine Plattform für Menschen, die in dieser Unterdrückung sind, um überhaupt ihre Stimme zu äußern oder gehört zu werden. Als eine andere Intervention. Und dann sicher auch, also rein schon, wie das unser Kollektiv organisiert ist, widerspricht irgendwie diesen strukturell asymmetrischen Machtverhältnissen. Also genau, wir sind ein kleines Gegenbeispiel, wie es auch, wie eben so ein offener Zusammenschluss von Leuten im Kleinen stattfinden kann. Ein bisschen optimistisch gesprochen.
Ist vielleicht auch eine große Frage, die wir uns alle, glaube ich, immer stellen müssen, weil es eine Frage ist, die, glaube ich, die Notwendigkeit hat, zu jedem Zeitpunkt gestellt zu werden, um die angebrachten Interventionsmöglichkeiten zu finden und diese dann auch anzuwenden. Darum finde ich das auch voll okay, wenn ihr das jetzt einfach so stehen lässt und wir, glaube ich, mit der nächsten Frage weitergehen.
Oder vielleicht eine Frage von uns an euch. Weshalb habt ihr denn das Fiasko jetzt im Themenmonat Migration und als Beispiel für eine Intervention gegen das Migrationsregime gewählt?
Ja, ich meine, das Thema Migration ist ein seit längerem sehr präsentes Thema. Ich glaube auch durch Kontakte mit Menschen, die vor allem von diesem Migrationsregime betroffen sind, fanden wir es irgendwie, oder ist es uns ein Anliegen, oder mir ist es sehr ein Anliegen, irgendwie dort dieses Thema zu vertiefen. Und ich finde halt so Zeitschriften wie auch Interviews, das ist eine Möglichkeit, um sich dort einen tieferen Einblick zu machen und halt auch zu analysieren, wie funktioniert das Ganze. Und das Fiasko finde ich ein spannendes Medium und finde es halt auch spannend, dann noch von den Hintergründen zu hören, von den Menschen, die das machen. Und wir haben zum Beispiel auch schon über die Zeitung Enough berichtet, die von Geflüchteten gemacht wird. Und dachten, ja, es ist sicher auch spannend, jetzt ein anderes Projekt, das nochmals andere Ansätze hat, als das ENAF auch zu beleuchten.
Und ich glaube, für mich ist schon auch ein sehr spannender Ansatz des Fiaskos, dass es sich ums Bessler-Gut dreht, als ein Ort der vollkommenen Prekarisierung von Gefangenen in der Ausgeburt des Bösen für mich, glaube ich, einfach. So, dass dieser Ort so viel Ablehnung in mir aufbringt, dass ich da etwas dagegen machen will. Und da finde ich spannend, mich mit Leuten zu treffen, die eine selbe Ablehnung teilen mit mir und mit denen ich vielleicht auch meine Ideen oder meine Ansätze und meine Interventionsmöglichkeiten hinterfragen kann. Und glaube ich, dort einen gemeinsamen Prozess irgendwie anzustreben, weil ja irgendwann muss der Scheiß irgendwie kaputt gehen und ich glaube, das ist der Ansporn gewesen.
Top.
Top. Ja, jetzt zur Nummer 3. Ich habe gesagt, im Anfangs nächstes Jahr kommt die Nummer 3 raus. Könnt ihr uns da schon etwas erzählen, was ihr da berichtet. Wir haben letzte Woche ein Interview gemacht mit zwei Menschen, die Knastbesuche machen im Besslergut, im Ausschaffungsknast. Die haben uns schon einen Teil vorgelesen, den sie da beitragen werden. Ja. Was wird es sonst noch geben? Also ihr müsst auch noch nichts erzählen.
Ja, es wird mehrere Interviews geben. Genau, auch von Menschen, die im Moment in Ausschaffungshaft sitzen. Dann wird es einen Beitrag geben über Grenz, also über von Italien, über Grenzpraxen oder so die rechtliche Situation dort. Ziemlich komplex. Dann wird es einen Bericht geben zu einem Wochenende in Basel, das stattgefunden hat, wo man sich mit der Situation auseinandergesetzt hat und eine Reflexion darüber und Inhalte daraus aus diesem Wochenende. Genau, und es wird noch einige mehr Texte geben.
Das Thema war, des Wochenendes war Migration, Widerstand und Knast.
Ja.
Vielleicht wird es einen selbstkritischen oder selbstreflektiven Text geben von Menschen, die nach Griechenland in den Urlaub gefahren sind.
Was es auch geben wird, ist, also wir haben immer wieder auch vom Fiasko so interne Fragen, die wir uns stellen. In der letzten Ausgabe gab es einen kurzen Text zur Anonymität, warum wir Texte anonym veröffentlichen. In dieser Ausgabe wird es einen Text geben zur Sprache, also weshalb wir einen gewissen Jargon oder eine gewisse Sprache nicht anpassen, so an das, was vielleicht in anderen Medien so üblich ist. Einfach auch, weil das diskutiert wurde oder weil das so ein Bedürfnis war, das am Diskussionsabend kam. Es wird auch einen Text geben über den letzten Diskussionsabend. Also wir versuchen so die Themen, die an uns herangetragen werden, auch aufzugreifen und irgendwie zu reflektieren in einem Text oder im Kollektiv zuerst und dann vielleicht im Text. Genau. Perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno, clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. مخك في البلاد وقلبك في الشانزيليزي رايح بين الوراق وبين الحومة ديفيزي ساكادو على ظهرك تمشي من غير جبس هايم في الكياس خايف من اللي سياغس ولاد بلادك برشا نفسي لا يرحم من مات روحي لا تقول لي ابن عمي من البلاد رضيت بالغربة والبرد الوحش ولا لذا تفيق على صوت الكنيسة يا متوحش لذان في السباح دهان كباب صوص الجيريان سكر عيني كنت احلم بلا كلاس على الايطاليان قالوا جاي من البلاد قالوا عليك بلادع ما ياكلش الحلوفة ما يخمم كي كفار اللوبيا عربية والديكور فرانسيس تحب تجيب طوالك جيب الدينار بالدفيس كلمني عزيغو سيس
Song Clandestino von Master Sina und wir gehen weiter im Interview zum letzten Teil. Ja, wo seht ihr jetzt für euch, also ist für euch persönlich oder auch vom Fiasco Kollektiv eine Dringlichkeit?
Also ich schätze, das Fiasko, glaube ich, momentan am meisten wegen den ungehörten Stimmen, die irgendwo einen Ausdruck finden, eine Plattform gelesen werden können, aber auch einfach sich ausdrücken können. Sei es, dass sie ihre Erlebnisse berichten können oder irgendwie diese Frustration oder diese Ohnmacht gegenüber diesen Strukturen irgendwo platzieren können. Das finde ich so wichtig, dass man das hört. Und genau, ich möchte ein Gedicht vorlesen, das in der letzten Ausgabe abgedruckt wurde. Also ich kann das Gedicht leider nicht in der Originalsprache vorlesen, die ist persisch, aber ich lese die deutsche Übersetzung. Es heißt, ich hasse die Grenze. Ich hasse die Grenze, die unsichtbare Linie, doch sie grenzt mich aus und lässt nicht sehen. Die Linie, die nirgendwo gezeichnet ist, außer in den menschlichen Gedanken. Ich hasse die Grenze, die Linie, die Zustimmung braucht, um überschritten zu werden, die Zustimmung von den Menschen, die meinen Seelenflug gar nicht verstehen. Die Grenzen bilden manchmal Distanz zwischen mir und meinen Wünschen. Manchmal bilden sie sich zwischen mir und dir. Die Grenze bildet sich sogar zwischen meinem Körper und meiner Seele. Ich bin ein Erdling, ich möchte die Welt erkunden und anschauen, dich anschauen und bewundern, will mich anschauen. Deswegen hasse ich die Grenze, die Distanz, die Differenz.
Das ist ein Gedicht, das jetzt in der Nummer 2 publiziert wurde. Könnt ihr noch irgendwie erzählen, die Person, die das geschrieben hat? Also das Original ist in Persisch. Die Person ist von dort hier hingekommen.
Ja, ist eine geflüchtete Person. Ja. Genau.
Eine weitere persönliche Dringlichkeit besteht in der Auseinandersetzung mit den Privilegien, wie bereits schon angesprochen. Die Frage nach dem Umgang damit und auch die Frage nach dem Umgang mit Schuldgefühlen. Ich werde dazu einen Teil von einem Text vorlesen von Fiasko Nummer 2 mit dem Titel von Privilegien, Schuldgefühlen und Solidarität. Sich mit dem Elend anderer konfrontiert zu sehen, kann zu Ohnmacht und zu Schuldgefühlen führen. Diese kommen von der Erkenntnis, dass die Privilegien, die Mensch als Schweizerin genießt, völlig willkürlich sind und auf der Unterdrückung und dem Ausschluss tausender anderer Menschen beruhen. Dass der Überfluss an Materiellem, der Lebensstil, den wir pflegen, nur einem ausgewählten Teil der Gesellschaft möglich ist. Schuldgefühle sind eine Antwort auf unser eigenes Handeln oder eben Nichthandeln, also auf die Art, wie wir unser eigenes Leben führen. Eine mögliche Reaktion darauf ist ein karitativer Reflex, der Versuch, etwas von seinen Privilegien abzugeben und anderen Menschen irgendwie zu helfen. Sei es durch das Beibringen der Sprache, der Bereitstellung materieller Güter, das Schreiben von juristischen Beschwerden. Ich will keinenfalls diese Art von Unterstützung als per se schlecht oder unnütz darstellen. Allerdings sollte vor dem Handeln auch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Position, den eigenen Privilegien stattfinden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Position impliziert eine Analyse der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und der rechtlichen und politischen Institutionen. Erstere werden durch Letztere in Komplizenschaft mit den gesellschaftlichen Mitgliedern produziert und beeinflussen das eigene Leben stark.
Ja, ist auch ein schöner Schluss für ein Interview, oder habt ihr noch etwas, das ihr noch anfügen wollt? Dann sind wir gespannt auf die Nummer 3. Und ja, wir danken uns ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für ein Interview.
Vielleicht könnt ihr ja noch zum Abschluss den Zuhörerinnen erzählen, wie man mit euch Kontakt aufnimmt, wie man sich beteiligen kann oder wie man vielleicht eure Zeitschrift auch online angucken kann.
Es gibt eine Webseite, sie heißt fiasco-magazin.ch. Dort gibt es ein großes Archiv von allen schon geschriebenen Magazinen. Wir haben eine Mailadresse, die steht auch auf der Webseite und natürlich an den offenen Diskussionsabenden kann mit uns Kontakt aufgenommen werden.
Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg oder viel Durchhaltewillen mit diesem Zeitungsprojekt. Ich glaube, es ist eine wichtige Errungenschaft oder eine wichtige Entwicklung in einem Kampf gegen ein Migrationsregime und hoffentlich bis bald.
Sono venuto in Italia, venuto da piccolo arabo in Italia, quello che dicono scappato dal paese su una barca, shofta l'aina e ulede bledi che fa sgarga, c'è chi salvato, c'è chi morto, c'è chi negato, senza ritorno, buongiorno all'Italia, ciao la Tunisia, arabe le bledo, ma tra che il polizia, mi sono arrangiato. Ho sbagliato, ma hanno attaccato per maleducato. Io sono cresciuto, ho pagato. Li ho marrawah l'ome bel bagno, la fuoco il vato. Non devo dire grazie a nessuno, perché la mia vita l'ho fatta da solo. E quando da bimbo ti aspettavo il regalo, io ero fuori a raccogliere il denaro.
Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno, clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma.
Ja, das war's vom Hauptteil. Wir kommen nun noch zum Schluss zum Ausblick. Demo Bahnhöfli bleibt. Wir rufen auf zur lautstarken Demo für den Erhalt autonomer Freiräume. Kein Abriss auf Vorrat, Bahnhöfli bleibt und alle anderen auch. Gegen Aufwertung und Immobilienspekulanten. Das alte Restaurant Bahnhof an der Poststraße 37 in Biel ist nach jahrelangem Leerstand nun seit mehr als einem Jahr instand besetzt. Es ist zu einem selbstorganisierten Treffpunkt für Austausch, Diskussionen und Veranstaltungen frei von Konsumzwang, Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie geworden.
Zudem entstanden in dieser kurzen Zeit ein Holz-, Velo- und eine Metallwerkstatt, sowie ein Siebdruck- und Nähatelier, wie auch Proberäume, ein Gratisladen und ein Konzertkeller. Dies alles wird täglich von vielen verschiedenen Menschen genutzt und dringend benötigt. Und nicht zuletzt ist es auch ein Zuhause. Nun versucht die Stadt Biel, das Bahnhöfli ohne darauffolgendes Projekt abzureißen und die Menschen im Winter auf die Straße zu setzen. In der spärlichen Kommunikation seitens der Stadt Biel wurden als Begründung für den Abriss allein Sicherheitsgründe genannt, worauf sich damit bezieht wird, genau, ist unklar. Wir fordern keinen Abriss auf Vorrat, selbstverwaltete Räume verteidigen, Bahnhöfli bleibt und alles andere auch. Kommt zahlreich.
Und bringt Transpis. Das ist morgen am 25.11. um 15.30 Uhr auf dem Gisonplatz in Biel. Dann auch morgen ist noch ein Konzert im Kochareal in Zürich.
Genau, das sind 4 Bands, die spielen. Und das Ganze ist ein Soli-Konzert für AktivistInnen in Russland. Spielen wird Sharp X Cut, Oi aus Leipzig, Nasty Matter HC aus Erfurt.
Genau, und dann noch DJ, Dr. Fu Manchu und Freddy Reggae. Am 7. Oktober, genau, wurde ein antifaschistisches Café in St. Petersburg von Neonazis schwer beschädigt. Mehrere anwesende Gäste wurden bei dem Überfall körperlich attackiert und ein Mitglied der russischen Rush-Band Brigadier wurde mit einer Signalpistole ins Gesicht geschossen. Damit unsere GenossInnen nicht auf den entstandenen Kosten sitzen bleiben, haben wir uns entschlossen, dieses Solinkonzert zu veranstalten und ihnen sämtliche Einnahmen zukommen zu lassen. Solidarität ist eine Waffe.
Genau, das war's von uns. Bis nächste Woche. Nächste Woche berichten wir über den Online-Blog aus